Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Arnold Lohaus und Marc Vierhaus. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 4: Anlage und Umwelt. Eine Fragestellung, die in der Entwicklungspsychologie eine lange Tradition hat, ist die Frage nach den Anlage- und Umweltanteilen an der Entwicklung. Kommt Entwicklung hauptsächlich durch exogene oder endogene Faktoren zustande? Oder anders gefragt, entfalten sich die individuellen Eigenheiten eines Menschen, ohne dass dabei die Umwelt eine entscheidende Rolle spielt? Oder ist umgekehrt die Umwelt dominierend und die Anlagen steuern lediglich eine Grundausstattung bei, die ohne größere Varianz bei allen Menschen vorliegt? Der Anteil endogener Faktoren an der Entwicklung lässt sich am ehesten bestimmen, wenn die Wirkung exogener Faktoren so weit wie möglich ausgeschaltet wird. Bei Menschen sind Experimente dieser Art jedoch aus ethischen Gründen nicht durchführbar. Im tierexperimentellen Bereich gibt es derartige Deprivationsstudien. Hier werden im Extremfall alle Umwelteinflüsse außer der lebensnotwendigen Nahrung für eine mehr oder weniger umfangreiche Zeitspanne vorenthalten, in der Regel von der Geburt an. Die Tiere leben in einer dunklen und lautlosen Umgebung und ohne Kontakt mit Artgenossen, von denen sie Verhaltensweisen lernen könnten. Durch den Vergleich mit Tieren, die unter normalen Umständen aufgewachsen sind, zeigt sich dann, welche Verhaltensweisen als angeboren gelten können. Im Humanbereich gibt es allenfalls Einzelfälle, bei denen weitgehende Deprivationen stattgefunden haben, die jedoch aufgrund ihres Einzelfallcharakters kaum weitreichende Schlussfolgerungen zulassen, wie beispielsweise das Schicksal von Victor von Aveyron, der im 18. Jahrhundert im Alter von etwa 9 Jahren offenbar erstmals mit der Zivilisation in Berührung kam und zuvor ohne Kontakt zu anderen Menschen in einem Waldgebiet in Südfrankreich gelebt hatte. Es gibt allerdings auch im Humanbereich vorgefundene Deprivationen, wie beispielsweise bei blind- oder gehörlos geborenen Kindern, die zumindest in Ansätzen Hinweise auf angeborene Entwicklungsbestandteile liefern. So lässt sich beispielsweise zeigen, dass auch blind geborene Kinder in den ersten Lebenswochen Lächelreaktionen zeigen, die sie offenbar nicht durch Beobachtung anderer Menschen gelernt haben können. Abschnitt 4.1: Zwillingsstudien. Im Humanbereich gilt die Zwillingsmethode als gebräuchlichster Ansatz zur Abschätzung von Anlage- und Umweltanteilen. Grundlage dieses Ansatzes ist die Existenz zweier Typen von Zwillingen: eineiige und zweieiige Zwillinge. Eineiige Zwillinge. Hier wird eine Eizelle befruchtet, die sich aber relativ früh in zwei Individuen mit völlig gleicher Erbinformation teilt. Die genetische Übereinstimmung zwischen den Geschwistern beträgt dabei 100%. Da das Erbgut übereinstimmt, wird davon ausgegangen, dass Unterschiede zwischen eineiigen Zwillingen nur auf die Umweltvariation zurückzuführen sind. Zweieiige Zwillinge. Hier werden zwei Eizellen getrennt voneinander befruchtet. Demnach sind zweieiige Zwillinge genetisch genauso unterschiedlich wie normale Geschwister, aber ansonsten in einer ähnlichen Situation wie eineiige Zwillinge, gleiches Alter und im Regelfall zusammen aufgewachsen. Die durchschnittliche genetische Übereinstimmung liegt bei 50%, wie auch sonst bei Geschwistern. Zusätzlich wird häufig danach unterschieden, ob die Zwillinge zusammen oder getrennt aufgewachsen sind. Wenn die Zwillinge zusammen aufgewachsen sind, ist die angenommene Umweltvariation relativ gering. Bei getrennt aufgewachsenen Zwillingen ist sie dagegen hoch. Wenn die Unterschiede zwischen getrennt und zusammen aufgewachsenen Zwillingen minimal sind, spricht dies für einen verstärkten Einfluss der Anlage. Wenn man nun wissen möchte, wie stark die Erblichkeit bei einem Merkmal ausgeprägt ist, werden die entsprechenden Messreihen bei eineigen und zweieigen Zwillingen erhoben. In Tabelle 4.1 des gedruckten Buches ist dargestellt, wie diese Messreihen typischerweise aussehen. Beispiel: Am Beispiel der Intelligenz würde dies bedeuten, dass bei einer Stichprobe von eineigen und zweieigen Zwillingen jeweils die Intelligenzquotienten der Paarlinge bestimmt werden. Man kann nun die Intraklassenkorrelationen für die Messwerte der eineigen Zwillinge sowie für die Messwerte der zweieigen Zwillinge berechnen. Wenn die Intraklassenkorrelationen der eineigen Zwillinge deutlich höher liegt als die Intraklassenkorrelation der zweieigen Zwillinge, spricht dies für eine erhöhte Erblichkeit des Merkmals. Wenn sie dagegen gleich hoch sind, dürfte der Erblichkeitsanteil bei dem Merkmal unerheblich sein. Beispiel Ende. Es gibt eine Reihe statistischer Verfahren, um die Erblichkeit eines Merkmals zu bestimmen, wobei in der Regel Werte zwischen 0 und 1 resultieren. Ein Wert von 0 bedeutet dabei, dass keine Erblichkeit nachgewiesen werden konnte, während ein Wert von 1 entsprechend den maximalen Erblichkeitskoeffizienten repräsentiert. Definition: Erblichkeitsschätzungen geben an, welcher Anteil der Variation eines Merkmals auf die genetische Ausstattung entfällt und welcher Anteil auf die Umweltvariation zurückgeht. Definition Ende. Beispiel: Selbst wenn 100% der Variation eines Merkmals auf die genetische Ausstattung zurückginge, hieße dies jedoch nicht, dass die Umwelt keine Rolle spielt. Dies lässt sich beispielsweise als Analogie anhand des Flächeninhalts eines Rechtecks erläutern. Selbst wenn die Höhe immer konstant bleibt und nur die Breite variiert wird, ist dennoch offensichtlich, dass die Fläche immer auch durch die Höhe mitbestimmt wird. Sie variiert nur nicht, sondern bleibt konstant. Wenn jedoch sowohl Höhe als auch Breite variieren, kann ihr jeweiliger Beitrag an der Variation des Flächeninhalts bestimmt werden. Wenn beispielsweise die Höhe stärker variiert als die Breite, wird ihr Beitrag an der Bestimmung der Variation des Flächeninhalts größer sein als der Beitrag der Breite. In ähnlicher Weise sind Erblichkeitsmaße so zu interpretieren, dass sie Auskunft geben über den relativen Beitrag der Anlage- und Umweltvariation an der Variation eines Merkmals. Rückschlüsse auf den individuellen Fall sind dabei nicht möglich. Ausführlicher können Sie das bei Siegler, Deloach und Eisenberg 2011 nachlesen. Beispiel Ende. Am häufigsten untersucht wurden Anlage- und Umweltbeiträge im Bereich der Intelligenz. Man kann zusammenfassend konstatieren, dass die Erblichkeitsindizes in diesem Bereich auf einen erheblichen Anteil der Anlage an der Merkmalsvariation hinweisen. Die meisten Studien kommen hier auf Werte von 0,50 und höher, zum Beispiel Plomin, Pedersen, Lichtenstein und McLaren 1994. Die Werte fallen jedoch deutlich niedriger aus, wenn einzelne intellektuelle Teilfähigkeiten wie räumliche Fähigkeiten oder Verarbeitungsgeschwindigkeit betrachtet werden. Deutlich niedriger liegen die Erblichkeitsschätzungen dagegen in der Regel in anderen Persönlichkeits- oder Verhaltensbereichen, beispielsweise im Bereich berufliche Interessen oder soziale Einstellungen. Auch hier lassen sich jedoch substanzielle Erblichkeitseinflüsse konstatieren. Dabei stellt sich allerdings die Frage, wie es möglich ist, dass soziale Einstellungen überhaupt durch Anlagefaktoren beeinflusst werden, da doch offensichtlich das soziale Umfeld einen wesentlichen Einfluss auf diese Bereiche hat. Um diese Frage zu beantworten, sollen kurz die verschiedenen Formen von Anlagewirkungen betrachtet werden. Es lassen sich aktive, passive und evozierende Auswirkungen der genetischen Ausstattung unterscheiden. Siehe dazu auch Plomin, De Vries und Lowlin 1977 oder Scar 1992. Aktive Anlagewirkungen. Mit aktiven Wirkungen ist gemeint, dass ein Kind mit einer spezifischen genetischen Ausstattung sich möglicherweise aktiv eine Umgebung sucht, die zu seiner spezifischen Anlage passt. Ein aktives und extravertiertes Kind wird sich wahrscheinlich eine Umgebung suchen, die seine Neigungen und Präferenzen unterstützt. Es wird wahrscheinlich abenteuerlustig sein und Tätigkeiten bevorzugen, die mit viel Sozialkontakten verbunden sind. Dies kann sich bis hin zur Wahl eines entsprechenden Berufes fortsetzen. Hier sind es also spezifische Temperamentsmerkmale, die durch die Anlage geprägt sind, die jedoch in viele andere Bereiche hineinwirken und dazu führen, dass das Kind sich dazu passende Umgebungsbedingungen schafft, die auch das soziale Umfeld einschließen. Passive Anlagewirkungen. Mit passiven Wirkungen ist angesprochen, dass die biologischen Eltern über eine Genausstattung verfügen, die mit der des Kindes überlappt ist. Vermutlich werden also schon die Eltern, ohne aktives Zutun des Kindes, ein Umfeld schaffen, das ihrer eigenen Genausstattung und ihrem eigenen Temperament entspricht. Wegen der Überlappungen mit der Genausstattung des Kindes wird dieses Umfeld jedoch gleichzeitig auch günstige Entwicklungsbedingungen für das Kind bieten, ohne dass das Kind von sich aus aktiv dazu beiträgt. Evozierende Anlagewirkungen. Evozierende Wirkungen des Genotyps beziehen sich auf Verhaltensweisen, die ein Kind in seiner sozialen Umgebung hervorruft. Ein aktives und lebendiges Kind wird in seiner Umgebung verstärkt Reaktionen hervorrufen, die dieses Verhalten unterstützen. Zum Beispiel, indem die Eltern häufiger aktivitätsfördernde Spiele und Unternehmungen initiieren. Das Kind sucht sich nicht nur aktiv eine passende Umgebung, sondern ruft durch sein Verhalten auch entsprechende Reaktionen in der sozialen Umgebung hervor, die an seinen Genotyp angepasst sind. In der Regel werden die drei Wirkungsformen im Zusammenhang stehen und sich in ihrer Wirkung verstärken, insbesondere wenn das Kind mit seinen biologischen Eltern aufwächst. Durch derartige Mechanismen ist erklärlich, dass auch bei Erlebens- und Verhaltensaspekten, die nicht direkt durch den Genotyp bestimmt werden, Anlageeinflüsse erkennbar werden, wie zum Beispiel Olson, Vernon, Harris und Lang 2001 bei der Einstellung zum Lesen von Büchern oder zum Achterbahnfahren zeigen konnten. Weiterhin ist dadurch das auf den ersten Blick überraschende Ergebnis erklärbar, dass die Schätzungen des Anlageanteils bei einem Merkmal wie Intelligenz über das Alter hinweg zunehmen. Intuitiv könnte man vermuten, dass die Umwelt im Laufe des Lebens von immer größerer Bedeutung wird. Die Zunahme des Anlageanteils ist vermutlich dadurch zu erklären, dass die aktiven und evozierenden Genotypwirkungen verstärkt in Erscheinung treten, indem die Umgebung zunehmend in Übereinstimmung mit den eigenen Anlagen gesucht wird. Dadurch kann der Genotyp sich zunehmend stärker ausprägen. Für die Praxis: Genetische Ausstattung und soziale Umgebung. Vor allem die aktiven und evozierenden Genwirkungen weisen auf Tendenzen hin, sich Umgebungsbedingungen zu schaffen, die den eigenen Anlagen entsprechen. Um diese Tendenzen zu unterstützen, sollte die Erziehung dementsprechend auf das Naturell eines Kindes abgestimmt sein, solange sich ein Kind in einem sozial tolerierbaren Bereich entwickelt. Für ein eher gehemmtes und zurückhaltendes Kind ist es ein schwieriges Umfeld, wenn sozialer Druck in die Richtung besteht, sich zu einem extravertierten Kind zu entwickeln. Umgekehrt ist es für ein sehr aktives und geselliges Kind schwierig, wenn es in ein Umfeld gerät, das ein stilles und in sich zurückgezogenes Verhalten erwartet. Das Erziehungsverhalten und die Erwartungen des sozialen Umfelds sollten also möglichst an den Neigungen eines Kindes orientiert sein. Vielfältige Konflikte sind vor allem bei einer geringen Passung zur sozialen Umgebung zu erwarten. Weil die genetische Überlappung geringer ist, können solche Passungsprobleme in stärkerem Maße auch dann auftreten, wenn ein Kind nicht bei seinen biologischen Eltern aufwächst. Praxisbeispiel Ende. Auch wenn Zwillingsstudien die am häufigsten genutzte Methode sind, um Anlage- und Umweltanteile an Merkmalsvariationen zu bestimmen, gibt es eine Reihe von Bedenken, die die eindeutige Interpretierbarkeit der Befunde von Zwillingsstudien einschränken. Dabei sind insbesondere die folgenden Punkte zu nennen: die Nicht-Repräsentativität von Zwillingsstichproben, die Annahme gleicher Umweltvariation bei eineigen und zweieigen Zwillingen, sowie die Beschränkung der Aussagen auf die vorgefundenen Umweltvariationen. Nicht-Repräsentativität von Zwillingsstichproben. Zwillinge sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Dies gilt insbesondere für die Paarsituation, die eine Ausnahmesituation darstellt. Noch weiter verstärkt gilt dies für eineiige Zwillinge, die in einer Doppelgängersituation leben, die einerseits zu einer symbiotischen Beziehung führen kann, andererseits aber auch dazu, dass die Zwillinge verstärkt nach Individualität streben. Dies kann die Schätzungen beeinflussen und vor allem die Übertragbarkeit der Ergebnisse einschränken. Annahme gleicher Umweltvariation bei eineigen und zweieigen Zwillingen. Es wird davon ausgegangen, dass die Umwelten bei eineigen und zweieigen Zwillingen jeweils gleich sind. Dies trifft jedoch nicht zu. Schon die pränatale Umgebung ist bei beiden Zwillingstypen unterschiedlich. Sie ist ähnlicher bei eineigen Zwillingen, da der Entwicklungsstand schon pränatal stärker aneinander angeglichen ist. Dies setzt sich in den Folgejahren fort, da bei zusammen aufgewachsenen eineigen Zwillingen häufiger darauf geachtet wird, dass die Bedingungen sehr ähnlich sind. Ähnliche Kleidung, ähnlicher Haarschnitt etc. Dies gilt für eineige Mädchen häufig noch deutlicher als für Jungen. Die Situation von zusammen aufgewachsenen eineigen und zweieigen Zwillingen lässt sich demnach nicht vergleichen. Auch dieser Effekt kann die Erblichkeitsschätzungen beeinflussen. Beschränkung der Aussagen auf die vorgefundenen Umweltvariationen. Die Erblichkeitsschätzungen gelten nur für die jeweils vorgefundenen Umweltvariationen und sagen nichts darüber aus, was bei einer größeren Umweltvariation geschehen wäre. Bei zusammen aufgewachsenen Zwillingspaaren besteht die Idealannahme darin, dass die Umwelten absolut übereinstimmen, während sie bei getrennt aufgewachsenen Zwillingen darin besteht, dass kein Zusammenhang, also eine Nullkorrelation zwischen den Umwelten existiert. In der Realität dürfte jedoch weder die eine noch die andere Annahme zutreffen. Auch wenn Zwillinge zusammen aufwachsen, werden ihre Umwelten und die daraus resultierenden Umwelteinflüsse nicht identisch sein. Umgekehrt gilt auch bei getrennt aufwachsenden Zwillingen, dass ihre Umgebungen sich häufig dennoch ähneln. Zumindest die gesellschaftlichen Bedingungen werden ähnlich sein, da eine Trennung in völlig andere Kontexte ausgesprochen selten sein dürfte. Wie beispielsweise so, dass ein Zwilling in Europa, der andere in Asien aufwächst. Durch diese Beschränkung wird der Erblichkeitsanteil vermutlich überschätzt, da erst bei stärkerer Umweltvariation der gesamte Beitrag der Umwelt deutlich werden könnte. Es gibt daher einige Argumente, die dafür sprechen, dass mit der Zwillingsmethode von der Tendenz her der Erblichkeitsanteil überschätzt wird. Die wichtigste Alternative zu Zwillingsstudien besteht in Adoptionsstudien, auf die im Folgenden eingegangen werden soll. Abschnitt 4.2 Adoptionsstudien. Bei Adoptivstudien macht man sich den Umstand zunutze, dass man für Verwandte und Nichtverwandte abschätzen kann, wie hoch jeweils das Ausmaß der genetischen Ähnlichkeit ist. So findet sich zwischen biologischen Eltern und ihren Kindern, wie zwischen Geschwisterkindern, eine genetische Übereinstimmung von durchschnittlich 50%. Zwischen Großeltern und ihren Enkeln liegt der Wert bei 25% und zwischen Urgroßeltern und ihren Urenkeln dementsprechend bei 12,5%. Demgegenüber geht man bei fremden Personen von einem Verwandtschaftsgrad nahe Null aus. Wenn nun frühzeitig eine Adoption stattgefunden hat, sodass das Kind von seinen biologischen Eltern getrennt wurde, würde man bei einem starken Anlageeinfluss trotz der Trennung erwarten, dass die Merkmale des Kindes enge Bezüge zu den Merkmalen der biologischen Eltern aufweisen. Ist der Umwelteinfluss dagegen hoch, würde man eine stärkere Übereinstimmung zu den Merkmalen der Adoptiveltern erwarten. Auch hier können Korrelationen zwischen den Kindern und ihren biologischen Eltern bzw. Adoptiveltern berechnet werden. Das Grundprinzip dazu ist im gedruckten Buch in Tabelle 4.2 zusammengefasst. Häufig werden nur die Daten der Mütter zugrunde gelegt, da die Väter in der Regel sehr viel schwerer erreichbar sind. Aus den vorliegenden Daten können auch hier Erblichkeitsindizes berechnet werden. Wenn man die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammenfasst, lassen sich die Ergebnisse aus den Zwillingsstudien nach Angaben von Asendorpf 2011 im Wesentlichen durch Adoptivstudien bestätigen. Auch hier zeigen sich bei vielen Merkmalen, wie beispielsweise Intelligenz, substanzielle Anlageanteile an der Merkmalsvariation. Bei einigen anderen Persönlichkeitsmerkmalen, wie Extraversion, Neurotizismus oder Aggressivität, finden sich bei Adoptivstudien jedoch geringere Erblichkeitsschätzungen als bei der Zwillingsmethode, was die Vermutung bestätigt, dass der Erblichkeitsanteil mit der Zwillingsmethode tendenziell überschätzt wird. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass sich in Adoptivstudien gezeigt hat, dass mit zunehmendem Alter die Übereinstimmung mit den biologischen Eltern zunimmt. Auch hier würde die intuitive Erwartung eher sein, dass die Umwelteinflüsse durch die Adoptiveltern im Laufe der Zeit immer bestimmender werden. Man kann vermuten, dass für diesen Effekt die aktiven und evozierenden Wirkungen des Genotyps verantwortlich sind. Je älter das Kind wird, desto eher ist es in der Lage, sich die Umwelt so zu arrangieren, dass sie in möglichst optimaler Weise zu seiner genetischen Ausstattung passt. Auf der anderen Seite ist jedoch ebenfalls zu konstatieren, dass auch Adoptivstudien einige Schwächen enthalten, wobei die folgenden beiden besonders hervorzuheben sind. Jeder Umwelteinfluss der leiblichen Eltern auf die adoptierten Kinder muss ausgeschlossen sein. Dies kann jedoch nur dann annähernd gegeben sein, wenn die Trennung unmittelbar nach der Geburt erfolgte und wenn kein weiterer Kontakt zu den biologischen Eltern besteht. Zwischen den Umweltmerkmalen der Herkunfts- und der Adoptivfamilie sollte als Idealannahme eine Nullkorrelation bestehen. Wie bei der Zwillingsmethode dürfte dies auch bei der Adoptivmethode in der Regel nicht gegeben sein. Ein Kind, das von einer Familie in eine andere wechselt, erlebt häufig insgesamt recht ähnliche Bedingungen, zum Beispiel bei einer Adoption innerhalb eines bestimmten kulturellen Kontextes. Es bleibt daher auch hier unklar, ob sich bei deutlicher und radikaler Veränderung der Umgebungsbedingungen niedrigere Erblichkeitsschätzungen ergeben hätten. Abschnitt 4.3. Weitere Vorgehensweisen, grundsätzliche Probleme und neuere Ansätze. Um die Schwächen von Zwillings- und Adoptionsmethoden auszugleichen, wird in einigen Studien eine Kombination beider Methoden eingesetzt. Siehe dazu Asendorpf 2008. Problematisch bleibt dabei jedoch, dass einige Schwächen von beiden Methoden geteilt werden, sodass auch die Kombination diese Schwächen nicht ausgleichen kann. Auch wenn es daher schwierig sein dürfte, mit den vorhandenen Methoden den absoluten Anteil an der Merkmalsvariation zu bestimmen, der auf Anlage- oder Umweltanteile zurückgeht, eröffnen sie dennoch die Möglichkeit, Merkmale hinsichtlich des relativen Anlageanteils zu vergleichen. Man kann dementsprechend verschiedene Merkmale danach ordnen, wie hoch die Erblichkeitseinflüsse bei konstanten Umweltgegebenheiten jeweils sind. Dies kann Auskunft darüber geben, wie schwer oder leicht die einzelnen Merkmale jeweils durch Umwelteinflüsse beeinflussbar sind. So lässt sich beispielsweise sagen, dass der Erblichkeitseinfluss bei einem Merkmal wie Intelligenz bei gleicher Umweltvariation größer ist als bei den meisten anderen Persönlichkeitsmerkmalen. Neben den klassischen Techniken der Zwillings- und Adoptivstudien kommen zunehmend auch gentechnische Verfahren in Frage, um die genetischen Grundlagen von Merkmalen zu identifizieren. Zur Identifikation von Genen, die zur Ausprägung der Intelligenz beitragen, kann beispielsweise so verfahren werden, dass zwei Gruppen von Personen mit besonders hoher Intelligenz und normaler Intelligenzausprägung auf einer großen Zahl potenzieller Genorte verglichen werden. Allgemein ist zu diesem Ansatz zu sagen, dass viele, vor allem komplexe Merkmale, polygen vererbt werden, sodass es schwierig ist, einzelne Genorte mit starkem Einfluss auf die Ausprägung eines Merkmals zu identifizieren. Entsprechend war dieser Forschungsansatz bei der Identifikation von Genen, die für die Ausprägung der Intelligenz zuständig sein könnten, bisher nicht sehr erfolgreich. Siehe dazu Plomin et al. 2008 sowie Spinat und Derry 2008. Ein anderes Beispiel, das zunächst vielversprechend zu sein schien und daher viel Beachtung erfahren hat, ist das Serotonin-Transportergen 5-HTT-LPR, das, je nach Genvariante, mit Optimismus und einer positiven Grundstimmung auf der einen Seite oder Pessimismus und einer Neigung zu Depression und Ängstlichkeit auf der anderen Seite in Verbindung gebracht wurde. Siehe unter anderem Caspi et alii 2003. In einer Meta-Analyse von Risch et alii 2009 wurden diese Zusammenhänge jedoch in Frage gestellt, sodass noch offen bleiben muss, inwieweit einzelne Genorte für ein Merkmal wie Optimismus versus Pessimismus mitverantwortlich sind. Ein grundsätzliches Problem von Erblichkeitsstudien besteht darin, dass sich aus den Ergebnissen nicht ableiten lässt, wie groß die Modifikationsbreite eines Merkmals ist. Hilfreicher als die Angabe eines fixierten Erblichkeitswertes wäre die Kenntnis der Bandbreite, über die sich ein Merkmal durch Umwelteinflüsse beeinflussen lässt. Die Angabe von Modifikationsbreiten würde zeigen, welche Merkmalsausprägungen sich unter den ungünstigsten und günstigsten Umgebungsbedingungen erreichen ließen und möglicherweise auch, wie optimale Umgebungsbedingungen aussehen könnten. Obwohl dies für Entwicklungsinterventionen sehr wichtig wäre, wird hierzu durch Erblichkeitsindizes kaum etwas ausgesagt. Möglicherweise können hierzu in Zukunft genanalytische Verfahren weiterführende Befunde liefern. Weiterhin ist auch die Annahme einer einseitigen Wirkrichtung von den Genen auf das Verhalten, die für die Forschung in diesem Bereich typisch ist, zu hinterfragen. Laut Asendorpf 2007 ist vielmehr zu vermuten, dass auch Rückwirkungen vom Verhalten auf die Genaktivierung stattfinden, indem durch spezifische Verhaltensmuster zum Ab- oder Anschalten von Genen beigetragen wird. Mit derartigen Wechselwirkungen zwischen Genen, Umwelt und Verhalten befasst sich das Gebiet der Epigenetik. Wie vorhin bereits erwähnt, beträgt die genetische Übereinstimmung zwischen eineigen Zwillingen 100%. Das heißt, über das gesamte Leben hinweg ergeben sich keine genetischen Unterschiede zwischen den Zwillingen. In Zwillingsstudien geht man daher klassischerweise davon aus, dass Unterschiede zwischen Zwillingen auf Unterschiede in der Umwelt der Zwillinge zurückzuführen sind. Wie Forschungsarbeiten im Bereich der Epigenetik jedoch gezeigt haben, lassen sich vielfache Wechselwirkungen zwischen Genom und Umwelt nachweisen. Durch die Umwelt kommt es zu Veränderungen des Epigenoms, das die Aktivierung spezifischer Gene in Zellen steuert. Durch die epigenetisch gesteuerten Aktivierungsmuster kann es trotz gleichen Genoms zu Unterschieden zwischen Zwillingen kommen, die nicht unmittelbar auf das Genom oder Umweltwirkungen zurückgeführt werden können, sondern auf eine Wechselwirkung zwischen Genom und Umwelt. Definition: Das Epigenom entspricht der Gesamtheit der epigenetischen Informationen in Zellen, durch die die Aktivierung von Genen und damit die Funktion des Genoms gesteuert werden. Definition Ende. So berichten Frager et alii 2005, dass sich die Unterschiede in den Epigenomen der von ihnen untersuchten eineiigen Zwillinge mit deren Lebensalter vergrößerten und dass sich diese Unterschiede durch die Unterschiedlichkeit der Lebensstile der jeweiligen Zwillingspaare erklären lassen könnten, die ebenfalls mit dem Lebensalter zunahm. Somit wirkt sich die Umwelt nicht auf eine Veränderung des Genoms selbst, sondern auf die Funktion des Genoms aus. Als Analogie kann man von einer Hardware als Genom und einer Software bzw. einer Programmierung als Epigenom sprechen. Die epigenetischen Informationen, die in dieser Studie mittels Speichelproben der Probanden ermittelt wurden, sind über verschiedene Codes gespeichert, die bis heute nicht vollständig bekannt sind. Für die Entdeckung eines dieser Codes, der RNA-Interferenz, wurde den beiden Forschern Craig Mellow und Andrew Fire 2006 der Nobelpreis für Medizin und Physiologie verliehen. In ihren Untersuchungen an Fadenwürmern stellten sie fest, dass neben den langen, einsträngigen Ribonukleinsäuren, RNA, über die genetische Informationen in die proteinbildenden Ribosomen außerhalb des Zellkerns übertragen werden, kürzere Mikro-RNA-Moleküle nachweisbar sind. Diese docken an Abschnitten der RNA an, was letztlich dazu führt, dass sich die genetischen Informationen nicht in die Bildung von Proteinen in den Ribosomen übersetzen. Gene werden somit stumm geschaltet. Zwei andere Kodierungen, die inzwischen bekannt sind, verlaufen über Methylgruppen, die sich an DNA-Gene anlagern, DNA-Methylierung, oder über die Chromatinstruktur der Histone, die ebenfalls die Lesbarkeit der genetischen Information beeinflussen. Die Umwelt kann über den Weg der Veränderung des Epigenoms Einfluss auf die Wirkung des Genoms haben. Inzwischen sind entsprechende Einflüsse von Ernährung und Teratogenen bekannt. Ein klassisches Experiment mit Agouti-Mäusen von Waterland und Jertl 2003 belegt darüber hinaus, dass die Art der Ernährung nicht nur das Epigenom verändert, sondern dass sich diese Veränderung auch vererben kann. Das Agouti-Gen sorgt bei dieser Art von Mäusen dafür, dass diese dick und gelb werden und häufig an Diabetes und Krebs erkranken. Die Forscher veränderten das Epigenom von schwangeren Weibchen durch eine spezifische Diät und beobachteten einen veränderten Phänotyp bei den Nachkommen, die eher schlank und braun waren. Sie wurden mit einem stumm geschalteten Agouti-Gen geboren. Für die Übertragung des epigenetischen Prinzips und seine Bedeutsamkeit im Humanbereich ist zu berücksichtigen, dass es offenbar spezifische, sensible Phasen für epigenetische Wirkungen gibt. So berichten Oberlander, Weinberg, Papsdorf, Gronau, Misri und Devlin 2008, dass im dritten Trimester der Schwangerschaft eine hohe Sensitivität für einen Zusammenhang zwischen der Depressivität der Mütter und einer erhöhten DNA-Methylierung bei den Neugeborenen besteht, welcher wiederum mit einer erhöhten Stressreaktivität, also einem erhöhten Cortisolspiegel der Säuglinge mit 3 Monaten assoziiert ist. Des Weiteren weisen Champagne und Curley 2009 auf eine Vielzahl von Studien hin, die Hinweise auf eine vermittelnde Rolle epigenetischer Prozesse für eine enge und langfristige Beziehung zwischen frühen Mutter-Kind-Interaktionen und psychopathologischen Entwicklungen der Kinder erbringen. In einer Studie von Essex et al. 2013 konnten Zusammenhänge zwischen elterlichem Stresserleben und der DNA-Methylierung bei deren 15-jährigen Kindern gezeigt werden, wobei die Erfassung des Elternstresses erfolgte, als die Kinder sich im Säuglingsalter und dann wieder im Vorschulalter befanden. Interessant ist zudem, dass eine Prädiktivität des väterlichen Stresserlebens im Vorschulalter und vor allem bei Töchtern besteht, während diese bei den Müttern vorwiegend im Säuglingsalter gegeben ist. Dies kann mit unterschiedlichen Funktionen von Müttern und Vätern bezüglich der Entwicklung von Kindern bzw. von Mädchen und Jungen in Zusammenhang stehen. Siehe hierzu auch Kapitel 15. Durch Prozesse wie die DNA-Methylierung werden bestimmte DNA-Sequenzen stumm geschaltet. Es gibt jedoch auch den umgekehrten Prozess einer epigenetischen Aktivierung von Genen. So konnten Barreto et al. 2007 durch DNA-Methylierung stillgelegte Tumorsuppressorgene, die normalerweise eine unkontrollierte Zellteilung verhindern, durch erhöhte Zugabe des Proteins GAT45a wieder aktiviert werden. Neben der potenziellen Bedeutsamkeit der Epigenetik für die Krebstherapie sind auf der Basis zukünftiger Forschung durchaus auch Anwendungen in psychotherapeutischen Kontexten, zum Beispiel bei der Behandlung von Depressionen, denkbar und wahrscheinlich. Siehe dazu Zankova et al. 2006.